Wir haben schon ein bisschen von Gottes Handeln gehört in den Zeugnissen und haben da schon ein bisschen was davon auch gespürt, was da für Spannungen sind, was da für Herausforderungen auch weiter ja bleiben. Also wir erleben es noch nicht so oft, dass einfach alle Probleme weggewischt sind und alles picobello ist. Kann man die Medikamente reduzieren, aber sie sind immer noch da. Da verschwinden einige Metastasen, aber noch nicht alle. Da ist ein Fortschritt und wir merken, Gott hat uns an der Hand und führt uns weiter in den Prozess. Aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Und ich finde es sehr tröstlich, dass es in der Bibel nicht anders ist. Dass auch da Zentrum Jesus ist, der Menschen an der Hand nimmt und sie auf dem Weg führt und nicht einfach alles repariert, alles heile macht bis an das Ende ihrer Tage und es nie wieder Probleme gibt. Und wir wollen uns eine Geschichte anschauen, wo das recht deutlich wird und wir sehen, wie Gott handelt. Und die möchte ich euch lesen oder mit euch lesen im Markus-Evangelium, Kapitel 8. Die Verse 22 bis 26. Markus 8, 22 bis 26. Und sie kamen nach Bethsaida. Da bringen sie einen Blinden zu ihm, zu Jesus, und bitten ihn, er möge ihn berühren. Und er, Jesus, nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, spuckte in seine Augen und legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der blickte auf und sprach, ich sehe Menschen. Wie Bäume sehe ich sie umhergehen. Da legte er ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Und er sah klar und war wieder hergestellt und sah alles deutlich. Und er schickte ihn nach Hause und sprach, geh aber nicht ins Dorf hinein. Amen. Das ist keine der ganz großen, berühmten Heilungsgeschichten. Es ist auch keine Heilungsgeschichte, die oft nachgespielt wird im Kindergottesdienst. So das mit den Leuten, mit dem Mann auf der Trage oder so, das kann man schön mit einer Decke spielen oder so. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber es ist eine Geschichte mit ungewöhnlichen Details, kann man wohl sagen. Und ich glaube, eine Geschichte, die uns ermutigt, heute von Jesus sein Handeln, seine Heilung zu erwarten. Und ich möchte es mal ein bisschen anders machen, als ich sonst mache und einfach Vers für Vers mit euch flugs durch diese Geschichte gehen. Also, sie kamen nach Bethsaida, da bringen sie einen Blinden zu Jesus und bitten ihn, er möge ihn berühren. Ich finde es ganz interessant, die Geschichte beginnt mit ihnen, sie. Wir erfahren gar nicht, wer diese Leute sind, die den Blinden bringen. Freunde, Angehörige, irgendwelche Menschen, die diesem Blinden einen Liebesdienst tun. Und der Liebesdienst besteht darin, dass sie ihn zu Jesus bringen. Unseren Dienst erleben wir immer mal wieder, auch im Neuen Testament. Da sind eben diese vier Freunde, die ihren Kumpel zu Jesus tragen, sogar dann das Dach abdecken und Sachbeschädigung begehen, um ihn also zu Jesus zu bringen. Oder auf einer anderen Ebene, da sind die Jünger, die Jesus auf Lazarus hinweisen, der krank ist. Und sie sagen, siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Das ist auch ein in Gedanken dann. Sie sind nicht vor Ort, aber sie bringen ihn vor Jesus. Und das ist ein Dienst, den wir auch tun können. Menschen zu Jesus bringen, Menschen von Jesus erzählen, sie mit ihm bekannt machen und dann Menschen mit zu Jesus zu nehmen. Wir können das nicht so physisch machen wie damals, irgendwo eben Dach abdecken und da rein. Aber ich kann jederzeit in Gebet zu Jesus kommen. Und manchmal ist es gut, wenn wir für jemand anders, wenn wir ihn mitnehmen. Manchmal ist das für uns gut, wenn uns jemand an der Hand mit zu Jesus nimmt. Und wenn wir nachher hier die Gebetsteams haben, die für Einzelne beten, dann machen die eigentlich nichts anderes. Die haben nicht irgendwelche übernatürlichen Kräfte in sich, sondern die nehmen euch mit zu Jesus. Und ich mache es manchmal, wenn ich für Leute bete, dass ich sage, hier, schau mal, stell dich vor das Kreuz, schau auf das Kreuz. Jesus ist hier. Er ist gegenwärtig. Und ich nehme dich jetzt einfach an der Hand und bringe dich zu ihm. Und du kannst ihm sagen, was du von ihm möchtest. Und dann bete ich auch für dich und unterstütze dich darin. Aber wir gehen zu Jesus. Er ist da mit seiner Kraft, mit seiner Liebe. Und es ist eine wunderbare Sache, dass wir einander, manchmal kriegen wir alleine die Kurve nicht. Manchmal brauchen wir den anderen. Manchmal brauchen wir überhaupt jemanden, der uns von Jesus erzählt, der uns davon erzählt, wer das ist. Aber auch wenn wir schon ganz lange mit ihm leben, brauchen wir manchmal jemanden, der uns ja, buchstäblich oder im übertragenen Sinn an der Hand nimmt und mit zu Jesus nimmt. Und das ist eine wunderbare Sache. Und wie reagiert Jesus dann? Er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Jesus wendet sich dem Blinden ganz zu. Das ist das Erste. Er will ihm ungestört begegnen. Also stellt euch vor, die ziehen da durchs Dorf, da ist viel Aufhebens, große Menschenmenge und jetzt bringen die den Blinden vor Jesus. Und manchmal hat Jesus dann auch an Ort und Stelle die Leute geheilt, vor aller Augen. In diesem Fall nimmt ihr ihn an der Hand und sagt, komm mal mit und geht mit ihnen irgendwo hin, wo sie ungestört sind. Er macht keine Drive-by-Heilung. Er sucht nicht den größtmöglichen Effekt. So, wo ist das? Wir kommen noch mal mit in die nächste Stadt. Da sind mehr Leute, die sollen das alle mitkriegen, wie ich dich heile. So, er schaut, was ist jetzt für diesen Menschen gut? Was tut ihm gut? Und er wendet sich ihm individuell zu. Und das ist das, was uns wichtig ist. Auch wenn wir beten, fragen wir erstmal, was hast du auf dem Herzen? Wofür kann ich beten? Auch wenn ich schon so eine Ahnung habe, kann auch manchmal schief liegen. Eine Person, die blind war, kam zum Gebet und da fing die andere Person sofort an zu beten und sagte, ja, ich habe mit dem Knie Probleme, bitte bete für das Knie. Also das ist gut, einfach zu fragen. Und es ist vor allem gut zu wissen, Jesus wendet sich uns so zu. Auch wenn wir manchmal vielleicht eifrig sind und das nicht so machen, aber Jesus will dir begegnen. Und er nimmt dich an der Hand, er nimmt dich sozusagen mit vors Dorf, wo es nur ihr zwei seid. Das ist nicht die große Masse und du stehst irgendwo Schlange, jetzt bist du auch endlich dran. Jesus sagt, ich bin da für dich. Er wendet sich dir in seiner Liebe zu und das gilt auch heute. Das gilt nicht nur heute, aber es gilt auch heute. Wie diese Zuwendung dann geschieht in dieser Geschichte, das ist in der Tat ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ich würde sagen, es ist auch nicht zwangsläufig immer der Weg, wie man das machen muss. Also in der ich habe nochmal nachgeguckt, also in der Einheitsübersetzung, da heißt es etwas gehobener, er strich ihm Speichel auf die Augen. Das klingt sehr freundlich, aber ich habe nochmal ins Griechische geguckt, also es ist wirklich, er spuckte ihm in die Augen. Man kann nachlesen, damals hat man geglaubt, dass im Speichel eine besondere Heilkraft ist. Und andere Wunderheiler, die da unterwegs waren, die haben das ähnlich gemacht. Also ich habe in einem Kommentar gelesen, hier sieht man, dass diese Geschichte sehr ursprünglich ist, weil das also noch Jesus hier dargestellt wird wie so ein magischer Wunderdoktor, der diese Methoden benutzt, die damals gang und gäbe waren. Ich denke nicht, dass Jesus in diesem magischen Denken drin steckte und deshalb denkt, das muss jetzt so sein. Ich glaube eher, er nimmt eine Form, die Leute gekannt haben. Das ist auch eine Form der Zuwendung. Sagt, ich mache jetzt was, was der mit Heilung verbindet, um bei dem auch Vertrauen aufzubauen. Würde bei uns nicht so den Effekt haben, wenn dir jemand in die Augen spuckt. Aber damals war das offensichtlich eine Form, die so wahrgenommen wurde. Also letztlich hat das auch was mit dieser Zuwendung zu tun, die Jesus hier zeigt. Und es zeigt auch, Jesus hat nicht die eine richtige Methode. So muss man das machen. Das ist, finde ich, das Faszinierende, wenn man die Heilungsgeschichten liest, wie unterschiedlich er handelt. Das mit dem Speichel, das kommt noch an zwei anderen Stellen. Vor einmal spuckt er erst auf die Erde, macht dann einen Teig, heißt es dann. Das ist bei Luther, das ist auch sehr vornehm ausgedrückt. Und legt dem Blinden auf die Augen. Einmal berührt er irgendwie die Zunge mit seinem Speichel von einem Taubstummen. Aber das war nicht die Methode, wie man Blinde heilt, sondern das war die Form, die er hier gewählt hat. Und ein andermal hat er einfach gesagt, ich will, sei sehend. Ein andermal hat er aus der Ferne gesagt, geh nur hin, dein Knecht ist gesund. Ein andermal hat er nur die Hände aufgelegt. Er hat geschaut, was ist in dieser Situation richtig, und es hängt nicht an der Methode, dass wir das ist dann Magie, wenn wir sagen, wir müssen die richtigen Worte sprechen, die richtigen Handlungen tun und dann funktioniert es. Es geht nicht darum, dass es funktioniert, sondern es geht darum, dass Gott voller Gnade und voller Barmherzigkeit ist und sich dem Kranken zuwendet. Und das kann ganz unterschiedlich ablaufen. Er handelt immer wieder auf neue Weise an uns. Und auch hier nimmt er sein Gegenüber ernst. Er sagt nicht so, geheilt der Nächste, sondern er fragt, was siehst du? Was ist jetzt deine Situation? Und dann kann der sagen, er ist schon ein bisschen besser, also ein bisschen besser von blind zu, ich kann was sehen, ist natürlich enorm, aber es ist noch nicht 100%. Und dann macht Jesus weiter. Und das ist auch spannend. Also Jesus fragt, siehst du etwas? Und Vers 24, der blickte auf und sprach, das ist ein ganz komischer Satz eigentlich, ich sehe Menschen, wie Bäume sehe ich sie umhergehen. Oder denn wörtlich, denn ich sehe Umhergehende wie Bäume. Also ich sehe irgendwas, was rumläuft und das sieht aus wie ein Baum. Und dann sehe ich wahrscheinlich Menschen. Also wahrscheinlich war dieser Mensch auch nicht blind geboren. Der wusste, wie Bäume aussehen, er wusste, wie Menschen aussehen. Ich sehe etwas, wie Bäume umhergehen. Und das finde ich nun wirklich spannend. Das ist nun wirklich auch einmalig im Neuen Testament. Und manche haben immer mal wieder auch Fragezeichen, wie glaubwürdig sind denn diese ganzen Geschichten? Das klingt immer so toll, was hier erzählt wird, wie Jesus gehandelt hat. Und da gibt es ja viel Literatur, warum das alles gar nicht stimmen kann. Ich würde sagen, so eine Geschichte denkt sich keiner aus. Wenn die keine Not haben, ja, dann würden die sagen, Jesus ist der strahlende Held und der heilt und das klappt alles sofort. Aber warum würden die sich eine Geschichte ausdenken, wo Jesus im zweiten Anlauf erst den Blinden ganz wiederherstellt? Also, sonst klappt es immer gleich auf Anhieb, aber Heilung, Wiederherstellung, wie es dann hier im nächsten Vers heißt, er war wiederhergestellt, das ist ein Prozess. Haben wir heute schon was von gehört und das ist bei Jesus, glaube ich, grundsätzlich so. Meistens ist das ein sehr schneller Prozess bei Jesus, so wie wir es in den Evangelien lesen. Dann nehmen wir das punktuell wahr. Ja, er legt ihm die Hände auf, sagt, sei sehend und dann ist das erledigt. Hier dauert es ein bisschen länger. Bei uns sind es meistens noch ganz andere Zeiträume, mit denen wir zu tun haben, wo wir beten, wo wir hoffen, wo wir warten und wo wir dann hoffentlich erleben, dass sich tatsächlich was tut. Aber ich glaube, die Prinzipien sind die gleichen, die dem zugrunde liegen. Das Erste ist, was ich hier gut finde, da passiert in Anführungszeichen ein bisschen. Ja? Es ist ja nicht wenig, was hier passiert im ersten Anlauf. Oder auch, würde ich sagen, wenn erstmal gar nichts passiert, heißt das nicht, dass wir sofort aufgeben, sagen, mehr gibt es jetzt nicht. Wir haben einmal gebetet, dann soll das wohl so sein, dann muss ich das wohl diese Last tragen. Es wird mal von Paulus erzählt, von diesem Stachel im Fleisch, wo keiner genau weiß, was das eigentlich ist. Wo er zum Schluss an den Punkt kommt, dass er sagt, das ist eine Last, die Gott mir gegeben hat, damit ich nicht überheblich werde über diese Wahnsinnsoffenbarung, die ich empfangen habe. Aber auch da heißt es, ich habe dreimal ernstlich zum Herrn gefleht. Und das heißt wahrscheinlich nicht, Gott, bitte mach das weg, bitte mach das weg, sondern er hat lange im Gebet vor Gott gelegen und irgendwann hat Gott zu ihm geredet, gesagt, nein, das behältst du, was immer das ist, ob das eine Krankheit ist oder ob das ein Verfolger ist, der immer hinter ihm her war oder sonst irgendetwas. Also er hat nicht einfach einmal gebetet, ist nichts passiert, nein, dann will Gott wahrscheinlich nicht, dass ich heil werde. So funktioniert es in der Bibel nicht, sondern es ist gut dran zu bleiben. Und unser Problem ist, glaube ich, in den allermeisten Fällen nicht, dass wir zu viel von Gott erwarten, sondern dass unsere Erwartungen zu niedrig sind. Also ich kann von mir sprechen. Und da ist es gut, wenn wir dranbleiben. Ein weiterer Punkt ist, was wir hier lernen können, auch dankbar zu sein für jeden einzelnen Schritt. Der Blinde sagt nicht, was soll das denn für eine Heilung sehen, ich sehe hier nur Bäume rumlaufen, was für ein Quacksalber, sondern sie bleiben dran, sie bleiben im Gespräch. Sag danke, es ist schon was passiert. Es ist noch nicht alles weg, aber Jesus ist dran, Jesus handelt. Und manchmal können wir uns auch an dem festhalten, was noch nicht passiert ist. Das ist ja gut und schön, aber da und da, das Problem ist doch immer noch da. Oder jetzt habe ich ein neues Problem. Ich bete dafür, dass ich ein Auto kriege, dann kriege ich ein Auto und dann schimpfe ich über die Benzinpreise. So, das steckt uns in Knochen, so mit dieser Haltung. Und das ist gut für das, was wir empfangen haben, zu danken und daraus Mut zu schöpfen, Gott wird auch noch mehr geben. Er wird nicht dabei stehen bleiben. Er sagt nicht, jetzt, du hast deine Ration gekriegt, jetzt ist vorbei. Und das Dritte, was, denke ich, wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass wir Gott Gott sein lassen. Er ist nach wie vor der Herr, er ist nach wie vor der König, er ist der souveräne Herrscher über das ganze Universum. Und es ist gut, wenn wir das im Blick haben. Er ist nicht der Automat, wo man auf den Knopf drückt und das erwünschte Resultat unten rausnimmt. Das habt ihr schon oft gehört, aber es ist, glaube ich, wichtig. Wir stehen in dieser Beziehung zu ihm. Wir stehen nicht in einem Vertragsverhältnis, wo ich auch Anspruch auf irgendwelche Leistungen habe. Wir stehen in einer Vertrauensbeziehung und an dem Punkt, wo wir nicht empfangen, können wir Vertrauen lernen. Es ist oft ein schmerzliches Lernen, das ist mir bewusst. Dass er es gut meint, dass er noch was für uns hat. Dass wir dranbleiben können, aber dass wir eben nicht hinschmeißen müssen. Es ist immer sein Timing. Wir haben diese Vertrauensbeziehung, aber es ist keine Beziehung von gleich zu gleich. Wir sagen, Jesus ist unser Freund und das ist richtig, aber er ist eben auch der Herrscher des Universums. Und er hat den Überblick und wir nicht. Bei Lazarus hat er sogar gewartet, absichtlich gewartet, bis Lazarus gestorben war und hat ihn dann wieder auferweckt. Das hätte vorher sich keiner so ausgedacht. Hätte in der Situation auch keiner gesagt, naja, der stirbt jetzt, na klar, Jesus will den dann wieder auferwecken. Sondern die mussten denken, na, das ist jetzt vorbei. Er hat jetzt nicht geheilt. Und wir erleben viele Fälle, wo dann eben auch nicht die glorreiche Auferweckung ein paar Tage später kommt, sondern es dann da bleibt. Wir müssen ja die Realität sehen. Aber dann können wir immer noch Gott vertrauen. Wir können ihm vertrauen, dass er handelt, aber es ist in seiner Hand und nicht in unserer Hand. Was macht er hier, als der sagt, ich sehe Bäume? Er legte ihm noch einmal die Hände auf die Augen und er sah klar und war wiederhergestellt und sah alles deutlich. Und hier sehen wir was von dem Wesen von Jesu Handeln in seinen Wundern. Wenn er Wunder tut, was macht er da? Er macht nicht irgendwelche Zaubertricks. Er lässt nicht irgendwie die Kelche durch die Luft fliegen, und um irgendwie zu zeigen, wie toll er ist. Wir sind nicht bei David Copperfield, sondern wir sind bei dem, durch den alles geschaffen ist. Das müssen wir hier sehen, wenn wir Jesus betrachten, wie er handelt. Er ist der, sagt Paulus dann mal, durch ihn ist alles geschaffen worden. Und auch Johannes im ersten Kapitel. Alles ist durch ihn geworden, was geworden ist. Er war bei der Schöpfung da, der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ohne Jesus ist nichts entstanden. Und jetzt ist er auf der Erde. Und er bringt Wiederherstellung. Er wird einmal wiederkommen. Und dann wird es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben, so wie Jesus, durch Jesus damals der erste Himmel, die erste Erde, auf der wir heute rumlaufen, geschaffen wurde. So wird er einen neuen Himmel, eine neue Erde bringen. Und in der Zwischenzeit ist er auf die Erde gekommen und hat angefangen, sie zu erneuern. Er hat angefangen, das Kaputte heil zu machen. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Das war sein Dienst und das ist der Dienst, den er durch seine Gemeinde fortsetzt. Diese Wiederherstellung voranzutreiben, und wir werden sie einmal erleben in der Fülle, wenn er wiederkommt, aber wir können jetzt sehen, wie er Dinge wieder in ihre göttliche Ordnung zurückbringt. Er macht nicht einfach irgendwelche Tricks, sondern er war wiederhergestellt, heißt es hier. Die Augen haben wieder die Funktion bekommen, für die sie da waren. Die Beine kriegen wieder die Funktion, für die sie da sind. Und Gottes Ziel, wenn er heilt, ist, glaube ich, nicht zwangsläufig unser vollkommenes Wohlbefinden. Es gibt ja so Definitionen von Krankheit und Gesundheit, wo also niemand eigentlich übrig bleibt, der gesund ist. Also ein Arzt hat mir gesagt, es gibt keine Gesunden, es gibt nur unentdeckte Kranke. Das ist natürlich auch geschäftsfördernd möglicherweise. Aber was Gottes Interesse ist, ist, dass wir in unsere Berufung leben können. Dass wir nicht darin gehindert werden. Und da können wir wirklich mit Eifer beten, wenn jemand, der eine klare Berufung hat, daran gehindert wird durch Krankheit, durch irgendwas, was ihm in die Quere kommt. Sag Gott, du hast doch was anderes vor für ihn. Stell das wieder her. Er ist ein Gott der Wiederherstellung. Das können wir erleben. So, und wie geht die Geschichte dann aus nach der Heilung? Das ist dann nochmal merkwürdig. Er schickte ihn nach Hause, also Jesus, den geheilten Blinden, und sprach, geh aber nicht ins Dorf hinein. Und das sehen wir immer wieder in den Evangelien, dass Jesus sagt, erzähl das keinem weiter, das funktioniert nie. Das heißt dann oft, also und er zog los und erzählte es überall rum und Jesus konnte dort nicht bleiben, weil die Massen ihm auf die Pelle rückte. Warum sagt Jesus sowas? Ich glaube nicht, weil er seine Ruhe haben will. Nach dem Motto, ich gebe dir jetzt was, aber sag das keinem weiter, sonst wollen die alle was haben. So ist Jesus ja nicht. Es hat was mit seiner Offenbarung zu tun. Er wollte natürlich, dass Menschen ihn erkennen als Sohn Gottes. Aber er hatte einen Zeitplan von Gott. Und die Menschen sollten ihn nicht erkennen durch tolle Wunderzeichen, als den neuesten Wunderrabbi, der unterwegs ist, sondern sie sollten ihn erkennen in seiner Liebe am Kreuz, wie der Centurio unterm Kreuz sagt, dieser Mann ist wahrhaft Gottes Sohn gewesen. Das ist die Form von Erkenntnis, die Jesus sich wünscht. Und deshalb bleibt er vor der Kreuzigung noch in einer gewissen Weise im Verborgenen. Und bis zur Kreuzigung heißt es immer wieder, man spricht dann vom Messias-Geheimnis. Sagt es niemandem, was ihr selig seid ihr, dass ihr das erkannt habt, aber sagt es noch nicht weiter. Und nach seiner Auferstehung sagt er dann, ihr werdet meine Zeugen sein. Die ganze Welt soll es hören. Und deshalb gilt dieser Vers 26 für uns nicht mehr, dass wir sagen, ja, sag es keinem weiter, nach dem Motto, wir beten auch mal für Heilung, aber wir hängen das nicht an die große Glocke und so. Nein, wir sollen Gott die Ehre geben mit dem, was er tut und das sozusagen überall rumerzählen, wo es passt. Wir sollen seine Zeugen sein, und das haben einige hier getan. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du erlebst, wie Gott an dir handelt, wie er wieder herstellt, wie er heilt und wenn das nur ein kleiner Schritt auf dem Weg ist, dann erzähl davon weiter. Lass es andere wissen. Wir müssen ja nicht Geschichten erfinden oder die toller machen, als sie in Wirklichkeit sind, aber wir können einfach davon erzählen, wie Gott an uns handelt. Hier in der Gemeinde ist das eine Riesenermutigung, aber ich mache dir Mut auch darüber hinaus. Und die Leute werden vielleicht die Stirn runzeln, werden vielleicht den Kopf schütteln, werden vielleicht sagen, Einbildung ist auch eine Bildung. Oder sagen, nein, das ist eben Zufall oder keine Ahnung. Es gibt ja so auch so medizinische Formulierung dafür, wenn man nicht genau weiß, warum das jetzt dieser Tumor verschwunden ist oder so, dann spricht man eben von irgendeiner spontanen Rückbildung oder so. Aber damit ist nichts erklärt, das ist ja nur ein Name. Also die Leute haben alle Freiheit, das irgendwie zu nennen. Aber du hast auch die Freiheit zu bezeugen, was Jesus an dir tut. Und hier wird dich keiner dafür schlagen oder ins Gefängnis werfen, vermute ich. Und dann lass uns fröhlich Jesus bezeugen. Und wenn wir an dem Punkt sind, da brauchen wir manchmal ein bisschen, aber lass uns ihn auch bezeugen, da wo wir mittendrin stecken. Wir sagen, ja, ich wünsche mir, ich bete darum, dass Gott hier noch mehr handelt, aber ich möchte Gott loben, auch wenn das noch nicht so toll ist alles. Auch wenn ich da noch Schmerzen habe. Und das ist auch ein starkes Zeugnis in unserer Kultur, die so von Meckern und sich beschweren und im Zweifelsfall klagen und verklagen geprägt ist. Psalm 105 heißt es, preist den Herrn, ruft seinen Namen an, tut kund seine Taten unter den Völkern, singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern. Und da sind wir eingeladen, da möchte ich euch jetzt schon Mut machen, wenn ihr Gottes Handeln erfahrt. Ich möchte euch auch Mut machen, hier wiederzukommen. In zwei Wochen ist Erntedank. Und das ist auch, ich wünsche mir, dass wir in diesem Gottesdienst, sage ich jetzt schon mal, viele Berichte davon haben, wo wir Gott danken wollen. Das kann für materielle Versorgung und Kürbisse und Maiskolben sein. Das kann aber auch für eine Heilung sein, die heute geschieht, oder für ganz was anderes. Lass uns Gott danken für seine Taten und seine Taten kundtun. Ich möchte noch einen Gedanken mit euch teilen und dann bin ich hier fertig. Markus, es ist immer ganz spannend zu schauen, wo wird eine Geschichte erzählt im Evangelium? Was passiert da vorher, was passiert hinterher? Also für die Bibelseminaristen, ja, Kontext beachten, das ist die erste Regel bei der Schriftauslegung. Markus erzählt von dieser Heilung an einer bestimmten Stelle und das ist kein Zufall. Direkt vorher hat er mit seinen Jüngern geschimpft, weil sie wieder nichts verstehen. Auch relativ häufig. Durch in der Bibelseminar auch häufig so gehen. Es ging mir zumindest so im Studium. Und den anderen auch. Da sagt er, was sie sollen Acht geben auf den Sauerteig der Pharisäer und sie machen sich Sorgen, dass sie nicht genug Brötchen mitgenommen haben. Und kurz direkt vorher war die Speisung der 4000, ein bisschen vorher die Speisung der 5000. Und er sagt, habt ihr es immer noch nicht kapiert? Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Ist euer Herz verstockt? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht. Erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote für die 5000 brach und so weiter? Augen habt ihr und seht nicht. Dann, als nächstes wird erzählt, sie kamen nach Bethsaida. Und Jesus heilt einen Blinden. Und er fragt ihn, was siehst du? Und dann direkt danach unterhält sich Jesus mit den Jüngern darüber, was denn die Leute so von ihm halten. Und dann fragt er den Petrus, fragt er die Jünger, was sagt ihr denn, wer ich bin? Also, das ist ganz parallel, ja? Was siehst du? Und jetzt fragt er die Jünger, was seht ihr denn, wenn ihr mich anguckt? Und Petrus hat diesen Geistesblitz, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Und das ist eine Blindenheilung, die Gott jedem Menschen schenken möchte, auch denen, die physisch sehend sind, dass wir erkennen, und du hast das gesagt, das ist die größte Heilung, wenn wir erkennen, wer Jesus wirklich ist, wenn uns diese Schuppen von den Augen fallen, wir sagen, du bist der Messias. Ich denke, die meisten, die hier sind, haben das an irgendeinem Punkt erkannt. Vielleicht müssen wir tiefer begreifen, wer er ist, deine tiefere Offenbarung haben. Wer steht jetzt vor dir? Er. Dieser Herr, dieser Messias, er will dich beschenken mit seiner Gegenwart. Er lädt dich ein, dass du ihn einlädst in dein Leben, dass du ihn einlässt in deine Not und dass du zu ihm kommst. Und wie es hier heißt, er nahm den Blinden bei der Hand. So will er jeden, der hier ist, an der Hand nehmen, an einen Punkt führen, wo wir zur Heilung und Wiederherstellung kommen. Amen.